Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Schnaub, schnaub, herzlich willkommen zum literarischen Salon. Wir haben die Schwingtüren wieder geöffnet für Episode 176. Und ja, es wird nordisch heute, das kann ich schon mal verraten. Hallo lieber Christian in Berlin, ich hoffe du bist da.
Hey ho, ja von mir auch herzlich willkommen hier im Salon. Vielleicht sind ja tatsächlich die Leutchen, die mich in Parchim oder die sich in Parchim ein Kärtchen mitgenommen haben, nach der ersten Folge, die sie vielleicht zu hören gekriegt haben, nicht sofort wieder abgesprungen. Insofern nochmal herzlich willkommen.
So ist es. Also auch von mir. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Und ich glaube, wir machen es heute mal anders als sonst. Wir sind nämlich quasi frisch aus den Urlauben zurück und haben da sehr viel Gesprächsbedarf. Aber wenn wir das jetzt hier und heute schon ausführen würden, dann wäre das einfach zu viel. Und wir haben ja heute Besuch. Deswegen sollten wir über unsere Reisen einfach in der nächsten Folge sprechen. Und
auch wenn es schwerfällt.
Ja, wenn es sehr schwerfällt. Also absolut. Aber gut, ich meine, irgendwas ist ja immer. Insofern ja, freuen wir uns. Wir haben eine Gästin da, die schon mal bei uns war. Damals haben wir mit ihr über kollaboratives Schreiben im Writers Room gesprochen. Ja, da haben wir sie auch noch unter ihrem Klarnamen anmoderiert, nämlich Annette Strohmeier. Das tun wir natürlich heute auch wieder. Aber vor allen Dingen ist sie heute unter ihrem Pseudonym Anne Nordby oder Nerdby, das werden wir auch gleich nochmal diskutieren.
Genau, da gab es ja durchaus Diskussionsbedarf und es hat auch einen Hintergrund.
Das hat einen Hintergrund, werden wir mit ihr darüber reden und werden vor allen Dingen über nordische Krimis, ja, die besonders eisig, kalt und gruselig sind, vor allen Dingen für so sensible Gemüter wie meiner einer, aber auch, und das steht ja jetzt gerade auch in wenigen Tagen vor der Tür, Midsommar, und wie es überhaupt so ist mit den Skandinaviern, das diskutieren wir gleich alles. Und deswegen würde ich sagen, brauchen wir gar nicht mehr groß rumquatschen, sondern Vorhang auf für die liebe Anne. Und da ist sie hoffentlich auch schon zugeschaltet von der dänischen Insel Mön, die Frau mit dem unklaren Nachnamen. Herzlich willkommen, liebe Anne. Stell dich doch mal kurz vor.
Hallöchen, auch von mir.
Hallo ihr beiden. Danke für die Einladung erstmal und Good morning. Ich weiß ja nicht, wann ihr es sendet. Go often.
Immer.
So öfter mit denen. Frau Denmark, ja. Ja, also ich bin Anne Nordby. Schreibe zwei Skandi-Krimi-Reihen, Nordic Noir, für den Gemeiner Verlag. Und die haben mir einen schönen nordischen Namen verpasst, weil mein Klarname ist eigentlich Annette Strohmeier. Aber sie wollten gerne was Schönes, was das Dänisch klingt. Und da haben sie sich dann für Anne Nordby entschieden. Und das U bei Nordby hat dieses Ö, dieses Dänische mit dem Strich durch. Mhm. Das wollte ich nicht so, weil das heißt nämlich Nerd. Und der Name wäre jetzt, also so wie er da steht, mit Nörby wird es dann ausgesprochen, wäre es das Nerddorf. Und das ist, ich hoffe, dass ich nie eine dänische Übersetzung bekomme. Oder sagen wir so, wenn ich eine dänische Übersetzung bekomme, dann müssen die dieses Ö streichen. Das ist sonst ein bisschen peinlich. Aber der Verlag hat dann drauf beharrt und nun ist es so.
Ohne diesen Strich im Ö ist es halt nicht exakt, also ist es nicht irgendwie, hat es keinen Lokalkolorit sozusagen.
Genau, das sollte klar sein.
Herrlich.
Also das ist ja, da könnte man, wir sollten mal ein Special machen über Pseudonyme oder von Verlagen gewünschte Pseudonyme. Ich sage ja auch nur Charlotte McGregor und
oder nicht nur,
weil es schottisch sein muss.
Auch andere Dinge, die so ein Verlag sich gewünscht hat, die aber im Nachhinein vielleicht irgendwie nicht ganz so eine gute Idee waren oder wie auch immer. Das wär's doch auch mal. Aber genau, bevor wir abbiegen. Aber bevor wir abbiegen, genau. Wir bleiben lieber bei dir, Anne.
Genau. Du hast ja das Thema, das wir uns eigentlich vorgenommen haben, schon vorweggenommen. Wir wollen heute mit dir über die Geheimnisse der nordischen Kriminalliteratur sprechen, die ja wahnsinnig populär ist. Nicht nur in Deutschland, sondern ich glaube wirklich, also zumindest europaweit sind ja die Skandi-Krimis. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Übersee ist, aber das ist ja wirklich schon ziemlich großes Phänomen.
Auf jeden Fall, ja. Ja. Da wollte ich dann natürlich auch springen.
Ja, kann man machen, genau.
So nach einer eingehenden Marktanalyse. Nein, also das hat sich natürlich nicht so entwickelt. Es hat sich entwickelt, also ich habe vorher Mystery-Thriller geschrieben und Mystery-Thriller beinhaltet ja immer was Übernatürliches und das spielte überall auf der Welt mit einem Problemlöser, der deutsch-jüdischer Herkunft war, aber in Amerika lebte. Auch und cool. Das wollte kein großer Verlag wollte das haben. Es hat dann ein kleiner, feiner Verlag genommen, geleitet von Ivar Leon Menger und der hat das Buch Baby dann zur Welt gebracht in 5 Teilen. Aber danach wollte ich gerne was schreiben, was mehr marktauglich ist. Und da ich immer sehr Skandinavien-affin war, dachte ich, ja, irgendwie ein bisschen Scandi-Crime. Ich habe vorher auch die Brücke gesehen, fand das grandios. Dann dachte ich mir, okay, grenzübergreifende Ermittlung. Was kann man da machen? Und dann kam für mich auch persönlich der Umzug nach Dänemark, nach Kopenhagen. Und da hat sich das dann einfach super ergeben, dass ich dann sozusagen aus dem Vollen schöpfen konnte, sozusagen aus dem Inneren rausschreiben von Dänemark. Das war, weil es auch für mich selber total spannend war, Dänemark zu erleben, wie das ist und wie die Leute da leben. Und das dann eben auch direkt einzubauen. Und so entstanden halt die beiden Reihen.
Okay, war das also der Umzug nach Dänemark eine Sache, die, ja, ich will jetzt nicht sagen ein Zwang, also so irgendwie ein äußerer Grund, der, weiß ich nicht, in einem damals noch vorhandenen Brotjob lag oder war es einfach, du findest es da so toll und wolltest da unbedingt hin oder?
Also eigentlich war ich mal Schweden-Fan mehr so, aber dann hat sich ergeben, dass mein Mann in Kopenhagen einen Job bekommen hat und dann haben wir auch nicht lange gezögert. Wir sind zwar immer vorher durch Kopenhagen so durchgefahren, weil wir auf dem Weg nach Schweden so, ne, haben wir so gesagt, ja, irgendwann gucken wir dich mal auch an, aber haben es nie gemacht. Und dann kam es so weit, dass wir gesagt haben, jo, dann gucken wir uns das mal an und dann konnten wir uns das beide gut vorstellen. Dann sind wir da tatsächlich von Düsseldorf aus, damals in Düsseldorf gewohnt, hingezogen.
Genau, und das war Nützliche auch, mit dem sehr, Angenehmen sehr verbunden.
Genau, also die Idee mit den Skandi-Krimis ist so vorher entstanden und auch schon der erste Teil von Tom Skagen ist auch schon vorher entstanden, aber so konnte man jetzt sozusagen vollumfänglich das Fundament darunter legen, um den Verlagen zu sagen, so, hier ist die Expertise. War dann aber nicht so. Das ist auch spannend.
Sehr gut. Ja, das immer mit der Realität und den fiktiven Dingen, das geht nicht immer so hundertprozentig überein. Aber sag mal, bevor wir jetzt in die Details gehen und auch tiefer in deine eigenen Reihen eintauchen, würde mich jetzt mal interessieren, was ist jetzt aus deiner Meinung nach oder aus deiner Perspektive der Unterschied zwischen einem Nordic Crime oder Skandi Krimi oder Nordic Noir und klassischen Krimis zum Beispiel aus Schottland oder aus Deutschland oder aus USA oder wo auch immer. Ja? Also es hat ja komischerweise diese ganzen anderen Länder, die haben ja nicht so diese irgendwie Regionalbezeichnung. Das sind dann halt einfach Krimis oder Thriller. Aber was macht jetzt irgendwie das Nordische so besonders?
Das stimmt. Also ich glaube, dass viele Nordic Noir oder die Krimis aus den Ländern lesen, weil sie wirklich mit der Landschaft oder mit den Ländern verbunden fühlen und auch etwas darüber wissen wollen. Weil wenn ich jetzt vielleicht ein Krimi aus, vielleicht aus Schottland auch noch, ich kenne aus Schottland auch nur die eine Reihe mit, die in Edinburgh spielt, von Ian Rankin. Genau. Ansonsten kenne ich mich da jetzt nicht so aus. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Thriller aus den USA lese, dann ist mir jetzt nicht so wichtig, wie es in New York oder in L.A. oder sonst wo, sondern... Ne? Und hier glaube ich schon, ist es der Grund ist, warum die Leute da dazu greifen, dass sie sagen, ich will was lesen, was in Schweden spielt oder in Norwegen oder in Dänemark, weil ich mache da Urlaub und ich finde das toll und die Landschaft und die Menschen. Das könnte ich mir einmal denken. Und also es hat für mich auch alles mit Wallander angefangen und es war einfach ein Augenöffner, das zu lesen, im Unterschied zu den amerikanischen Sachen, die ich vorher gelesen habe, oder zu den deutschen. Weil das war so, also die, ich finde, die schwedischen und also die skandinavischen Krimis geben ihren Ermittlern immer sehr viel Raum für Privates. Jo. Also da taucht man mit denen ein in ihre Ängste und Traumata und weiß ich nicht. Und es ist natürlich auch alles mal sehr schwermütig und das begleitet von dieser Landschaft, die ja auch sehr atmosphärisch ist. Das gefällt mir persönlich und ich glaube, das gefällt auch den Leserinnen.
Diese Henning-Mankel-Geschichten, die habe ich früher vor vielen Jahren, als meine Nerven noch besser waren, habe ich die auch gerne gelesen. Aber ich muss wirklich sagen, also er war dann wirklich, oder gerade auch sein Wallander, hat mich dann von diesen Krimis wirklich weggetrieben, weil ich fand die so hart. Also ich meine, die sind wirklich, also ich habe dann irgendwann aufgehört, aber weil die wirklich so richtig, richtig hart sind. Und ich habe auch noch nie was von einem Scandi-Cozy-Crime gehört. Ja, also das ist offensichtlich ein Genre, das da nicht existiert. Ich habe keine Ahnung, habe ich noch nicht entdeckt. Also wenn ich hier Nordic Crime oder sowas höre, dann weiß ich, puh, das kann ich nur lesen, wenn ich irgendwie in einem stabilen psychischen Zustand bin und viel Zuckerwatte um mich herum drapiert habe. Ist das jetzt so mein persönliches Vorurteil oder kannst du das bestätigen?
Also ich zum Beispiel finde Camilla Läckberg zu cozy, deswegen lese ich sie nicht. Das ist aber auch Geschmackssache. Wahrscheinlich sagen andere, oh Gott, ist das schlimm. Aber das ist mir zu, das plätschert mir zu sehr dahin. Was natürlich wirklich... Also die Skandinavien-Krimis sind sehr direkt und unvermittelt. Also ja klar, diese Krimis die Thriller aus den USA, die so total hart sind mit irgendwelchen Serienkillern, die ihre Opfer, wer weiß, was sie verunschalten. Ich meine, das mache ich auch in meinen Büchern, okay. Aber es ist so abstrakt und so drüber, dass man denkt, ja, come on, ist Amerika und ja, so, ne?
Ja, genau, aber das kann ich ganz leicht wegstecken.
Genau, ja. Ja, die skandinavischen Sachen, die haben so einen realen Touch. So.
Ja.
Und da denkt man sich, jo, das kann da genauso gut passieren in Norwegen, das nehme ich denen gut ab.
Ja.
Obwohl die eine sehr niedrige Kriminalrate, also eine Kriminalstatistik haben oder eine Mordstatistik, also das passiert ja de facto eigentlich gar nicht da und erst recht nicht irgendwie Island mit irgendwie einen Toten im Jahr oder so, weiß ich nicht. schon verrückt.
Ich habe ja, ich glaube, der letzte Wallander, den ich gelesen habe, ich weiß auch gar nicht mehr, wie der hieß, aber da ging es irgendwie darum, da wurden ganz viele, ich glaube, das war irgendwie so ein, es war irgendwie eine Party oder irgendwie ein Jugendcamp im Wald und irgendwie, also er ist quasi über eine Leiche nach der anderen da gestolpert und es war wirklich, also die waren zum Teil, glaube ich, schon von irgendwie Moos bewachsen und irgendwie mit Flechten und es ist also wirklich plastisch, also super, super geschildert, aber es war so gruselig. Ich fand es wirklich
Das hat ein Brite allerdings auch ganz gut drauf. Da habe ich gerade erst kürzlich wieder einen gelesen.
Ja, aber darum geht es jetzt nicht, Christian.
Richtig, ich weiß nicht, welchen Meinung du jetzt hast. Ich verstehe aber absolut, was du meinst. Das ist eben nicht nur die handelnden Personen, also im Sinne von den Ermittlern, sind, du bist da ganz nah dran, sondern eben auch wirklich sehr nah an den einzelnen weiteren handelnden Personen. Und eben oftmals spielt ja genau auch die Szenerie fast wie ein weiterer Protagonist mit. Ne?
Genau,
ja, wenn du da irgendwie die Scheren hast oder sonst wie was in die Richtung, das ist ja eine Sache, die ist so, ich will jetzt nicht, also ein mehr oder weniger einzigartig, dass das also eben, wenn man das sich vorstellt, ist man ja automatisch noch viel mehr in der Geschichte drin.
Genau, ich glaube, das ist auch diese Greifbarkeit der Landschaft, dass die Leserinnen gleich direkt auch abholt und reinversetzt in die Atmosphäre und reinwirft in die Geschichte und dann auch dieses Unverblümte. Also natürlich ist die Landschaft wunderschön, aber sie müssen, also es ist nur so eine ganz kleine Nuance und dann kippt das halt ins Gruselige, diese Wälder, die in Schweden, diese unendlichen Wälder, die Einsamkeit oben im Norden und die Fjorde, wenn da die Wolken drin hängen, ist das auch alles gar nicht mehr so hügelig.
Ach, schade eigentlich.
Höchstens hügelig, ja.
Hügelig, ja, aber hügelig nicht. Genau. Übrigens, um die Dänen aufzuräumen, die Dänen, also ich kriege ja manchmal gesagt, ach, die Dänen sagen doch gar nicht so viel Hügel. Doch, die sagen das ständig. Also, ja, zum Beispiel, wenn man sich getroffen hat, dann sagt man zum Abschied, der war so hügelig. So als Dankeschön, es war sehr gemütlich mit dir und ja, also das sagen wir ständig.
Okay, gut, dann fühle ich mich jetzt auch wieder, sag ich mal, safer, wenn ich das auch mal wieder sage. Ich finde ja dieses ganze Hügelkonzept, finde ich ja total, also finde ich ja sehr schön. Also das taugt mir persönlich jetzt auch mehr als diese Nein, aber jetzt mal, was mich total fasziniert, weil jetzt, ich habe mir mal so deine Tom Skagen-Reihe angeguckt und da sind ja bislang 4 Bände erschienen, die zu meiner großen Überraschung alle an einem anderen Ort spielen. Ja? Mhm. Also ja. Da bist du ja, also ich dachte so diese, die Ermittler, die haben dann ihre Stadt oder ihren Landkreis oder ihr Dorf oder was auch immer und da sind die dann auch standorttreu, aber hier Tom Skagen nicht, der tummelt sich überall in Skandinavien. Wie kommt es dazu?
Ja, also das war die Idee. Das erste war erstmal die Idee, okay, grenzübergreifende Kriminalfälle mit einer fiktiven Polizeieinheit, die ich von Interpol abgeleitet habe und die Scanpol genannt habe und in Hamburg verortet habe, beim LKA mit drin. Und und es sollte immer eingeschaltet werden, wenn jetzt im Ausland, in diesem Fall skandinavisches Ausland, Deutsche zu Opfern werden oder zu Tätern als verbindendes Element. Und das Ganze fing mit Dänemark an, aber ich dachte mir, nee, das ist ja dann irgendwie auch langweilig. Irgendwie soll es ja auch dann in alle anderen Länder gehen, die finde ich ja auch super. Und man kann ja dann auch mal hinreisen und sich das angucken. Und damit habe ich mir allerdings auch ein riesen Bein gestellt, erzähle ich gleich. Aber ich wollte halt, dass das alle Urlaubsländer der Deutschen in Skandinavien auch abdeckt. Einmal so als Marketing-Ding. Und zweitens aus eigenem Interesse. Und das Bein, was ich mir da mitgestellt habe, war, dass ich für jedes Land wieder neu die Polizeiarbeit recherchieren durfte und wie da die Hierarchien sind und so weiter. Ja. Das war sehr aufwendig.
Okay. Genau. Hast du denn demnächst Finnland am Start? Oder?
Nee, Finnland lasse ich erstmal raus. Das ist, also da kann ich dann die Quellen nicht lesen. Da fühle ich mich ein bisschen unwohl bei. Genau, natürlich kann ich es alles in Translator schmeißen und so weiter, aber bei Norwegen, Schweden, Island, also kann ich die Quellen noch einigermaßen lesen durch das Dänische, aber da traue ich mich noch nicht ran. Außerdem ist Finnland jetzt so, da fällt mir noch nicht so jetzt das Zündende ein, weil die Landschaft ist ja genauso wie in Schweden. So. Yep. Und bei mir hängt das so ein bisschen auch an der Landschaft. Ich bin so ein Landschaftsmensch.
Ja, auf jeden Fall.
Da funktioniert das dann bei mir mit der Atmosphäre dann über, dass ich für mich, fürs Schreiben die Atmosphäre finde. Und ich war auch schon mehrmals in Finnland, habe da auch so Kanutouren auf der Seenplatte gemacht. Vielleicht kann ich damit irgendwann mal was anfangen. aber so richtig inspiriert es mich noch nicht, während es alle anderen skandinavischen Länder schon getan haben. Mhm. Genau, und Skagen ist jetzt sozusagen, er hat ein Team, das in Hamburg sitzt. Das besteht aus, weiß gar nicht mehr, 4 Leuten, 5 Leuten, die auch selber Wurzeln in den jeweiligen Ländern haben. Also Tom Skagen ist halb Schwede, halb Deutscher und seine Chefin ist Dänin und seine Kollegen in Finnen und Norweger und so weiter. Und die werden dann jeweils dann in die Länder geschickt, wo dann der Fall stattfindet. Im ersten Fall wird er dann mit seiner Chefin losgeschickt nach Dänemark, um dann den lokalen Kräften vor Ort zur Seite zu stehen. Und da hat man dann eben auch in jedem Buch ein neues Team. Also sozusagen das Scanpool-Team ist immer gleich, aber dann vor Ort muss man dann auch immer wieder ein neues Team kreieren.
Das ist ja auch ganz cool.
Dann, zusammenarbeiten, genau.
Ich hätte jetzt übrigens einen super Titel für einen Finnland-Krimi, weil die heißen ja alle.
Das wird kalt sein, das wird auch lange.
Ja, genau. Genau. Der erste heißt ja Kalter Strand in Dänemark, dann Kalte Nacht, Kalter Fjord und Kalter Sturm. Dann, also ich meine jetzt, aber sorry, ich bin ein bisschen albern drauf. Kalte Sauna, das wäre.
Kalte Sauna, das ist super. Dann mach ich Cozy drauf.
Ja, auch, sorry.
Die Sauna ist aus.
Sauna ist ja. aus. Ja, das nee, das ist natürlich jetzt totaler Quatsch gewesen, aber also ich konnte, muss ich jetzt mitnehmen. aber klar, ich meine, das ist natürlich ja auch, also damit kalt, es muss kalt sein, aber gut, da finden sich wahrscheinlich schon noch ein paar Dinge, die kalt sein könnten.
Ja,
also auch,
ne? Ist jetzt irgendwie eine Reihe rausgekommen von einer, frag mich nicht, englischen, amerikanischen Autorin, die auch alle mit kalt anfangen und genau, und da man Titel ja nicht zweimal benutzen darf, ist das schwierig.
Ja. 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 Das ist in Deutschland jedenfalls blöd. Muss man noch irgendwie einen Untertitel machen.
Ja, dann wird es halt Tom Skagens sechster Fall oder so, das geht dann wahrscheinlich schon.
Das könnte sein, ja.
Ja. Auf jeden Fall spannend. Was ist mit den Färöerinseln für Tom Skagen?
Ich wollte es nicht fragen.
Ich frage für eine Freundin.
Ja, ist mir auch in den Sinn gekommen und ich hatte auch erst überlegt, den fünften Fall da spielen zu lassen, der jetzt ja als nächstes dann kommt. Mhm. Aber ich ziehe nochmal Schweden ran, weil er hat ja jetzt eine Freundin, die in Schweden Polizistin ist und ich möchte die beiden nochmal zusammen ermitteln lassen. Von daher wird es jetzt erst Schweden und danach wahrscheinlich ist sie fairer.
Sehr gut. Also wir dürfen uns definitiv auf einen fünften Fall von Tom Skagen freuen und auf einen sechsten, der dann auf den Färöerinseln spielt. Ich muss jetzt hier übrigens kleines Shoutout an dich, das wissen ja unsere Zuhörenden nicht, aber du hast mir ja wirklich in einem ziemlich ausführlichen Telefonat, hast du mir alles, was du über Tórshavn, so heißt ja die Hauptstadt der Färöerinseln, weißt, hast du netterweise mit mir geteilt und das habe ich dann in meinem aktuellen Roman auch alles, glaube ich, eingearbeitet. Du stehst auch schon gerade, ich habe meine Danksagung ist noch nicht fertig, aber du stehst an erster Stelle, weil das hat mir wirklich, das war wirklich total cool, weil man kann ja unfassbar viel recherchieren, aber so manche Details halt eben nicht und das fand ich irgendwie wirklich, also ich habe ja so viele Dokus gesehen über diese Inselgruppe und die sind ja, die fangen alle in Tórshavn an und sind nach 30 Sekunden woanders. Und ich, aber hallo, bitte.
Ja, stimmt.
Ich brauche jetzt mal Hauptstadt-Vibes.
Das stimmt, ja, die gehen aber leicht auf, in die Natur raus, ja.
Genau. Wie oft habe ich diesen Untersee-Kreisverkehr gesehen, wo ich mir dachte, ja, ich hab's kapiert. Der ist total toll.
Die
und
sind
natürlich,
da total stolz drauf.
Ja, das verstehe ich. Das kann ich total nachvollziehen. Aber weißt du, ich.
Aber weißt du, Norwegen so, holt mal Bier, die haben da glaube ich 10 von oder so.
Ja. Ah, okay, also das wusste ich gar nicht. Aber das war wirklich, das fand ich so lustig, als ich da irgendwie in der Recherche war und ich immer, aber ich brauche doch jetzt mal was über die Stadt. Also da hast du mir wirklich den Arsch gerettet. Vielen, vielen Dank nochmal dafür.
Sehr gern.
Das ist übrigens ja kein Krimi, deswegen ihr Leute braucht da draußen keine Angst haben. Es passieren zwar da auch wilde Sachen, aber es gibt sogar einen Todesfall, das kann ich auch schon sagen. Also eigentlich sogar mehrere, wenn man noch tierische, egal. kommen wir nicht vom Thema ab, weil dein absolut aktuelles Buch ist ja kein Tom Skagen. Das ist ja deine andere Reihe da. Und die finde ich eigentlich noch viel, viel, viel faszinierender. Die gute Marit, willst du uns da mal was drüber erzählen?
Ja, die zweite Reihe habe ich entworfen, als ich quasi in Kopenhagen gewohnt habe und diese Stadt entdeckt habe und dachte, ach, irgendwie wäre es doch cool, jetzt mal einen Lokalkrimi zu schreiben, der in Kopenhagen spielt. Also so hat es sich halt für mich angefühlt dann. Mhm. Und mal eine rein skandinavische oder rein dänisches Personal zu haben, weil ich sag mal, Tom Skagen ist ja immer noch in Deutschland verortet. Und jetzt wollte ich mal es wagen, rein dänisches Personal zu haben. Und habe dann eben einen Fall entwickelt und den auch, beziehungsweise meine Agentin hat den auch dann in alle großen Verlage geschickt, weil ich wollte auch noch ein zweites Standbein haben. Die haben das alle abgelehnt mit bescheuerten Gründen. eine Deutsche darf nicht schreiben, was in Skandinavien spielt übrigens. Mhm. Ne, das zu der Expertise, die man dann schon hatte, weil man da gelebt hat, hat die überhaupt nicht interessiert. Die hat Hüge im Text geschrieben, das sagen die denen nicht. Das ist ja zu ähnlich zu der Tom Skagen-Reihe. So. Und darauf gehe ich jetzt mal ein, weil ich habe diese Reihe extra anders entworfen als die Tom Skagen-Reihe. Sie ist viel härter, viel absurder und mysteriöser als Tom Skagen. Tom Skagen ist so, das sind so Verbrechen, die passieren innerhalb der Familie oder unter Freunden, also dir und mir. So. Mhm. Das sind so Themen, die sind sehr klein gefasst vom Radius. Und die Eiskalt-Tod-Reihe, so nenne ich es jetzt mal, oder Kopenhagen-Reihe, die ist ein bisschen globaler. Also die hat einen viel größeren Rahmen. Da spielen auch geopolitische Dinge eine Rolle. Und und es sind auch viel brutalere und absurdere Morde. Okay, das ist vielleicht auch Geschmackssache. und es ist so ein bisschen mysteriös, auch weil oft Mythologie eine Rolle spielt. Und dann ist Tom Skagen zum Beispiel in Präsens geschrieben und die andere Reihe in der Vergangenheitsform. Mhm. Und ich wollte wirklich, dass diese Reihen sich voneinander abgrenzen. Was sich mir wieder als Schwierigkeit hinstellt, ist, dass wenn ich umswitche von den Reihen, dass ich wieder, ach nee, jetzt nicht Präsens schreiben, sondern das ist immer eine Umstellung. Von den Charakteren natürlich nicht, weil das ist ja auch in Serien, ist eine Reihe mit jetzt dann bald drei Büchern und das ist immer dasselbe Team. Das ist ja der Vorteil der Reihe, dass man da dann immer halt wieder die alten Charaktere wieder ausgräbt und Hallo sagt und ja, doch, jetzt dürft ihr einen neuen Fall lösen.
Ja, naja. Und da ist ja doch deine Ermittlerin eine Super-Recognizerin. Genau. Stimmt das? Mhm. Ja. Was ist das und was tut die so? Und
man versucht als Autorin ja immer zu gucken, was ist besonders an meiner Hauptfigur. Mhm. Bei Tom Skagen ist es zum Beispiel, dass er Angst vor Schiffen hat, weil er ist ein Ex-Seemann und hat Angst vor Schiffen. Das erklärt sich dann, wenn man die Bücher liest. Mhm. Und bei der Marit Rauch Iversen ist es so, dass ich dachte, es gibt noch nicht viele Bücher mit Super Recognizer. Da habe ich mich da mal schlau gemacht. Es gibt auch einen Test im Netz, den kann man selber machen, um zu gucken, ob man Super Recognizer-Fähigkeiten hat. Ich glaube, es gibt 14 Punkte. Ich bin bei 10, da bin ich so an der Kippe.
Mhm. Oh, cool. Ich hätte wahrscheinlich 3 oder so. Ich glaube, ich kann das glaube ich gar nicht.
Also Super Recognizer können Gesichter erkennen oder Menschen am Gang oder ne, also die können ein Kind sehen und erkennen diesen Menschen als Erwachsenen, aber sie können dich an der Kasse sehen und erkennen dich 10 Jahre später wieder. Sie vergessen nie ein Gesicht. Und das kann 1% der Bevölkerung und es ist nicht trainierbar. Also es ist man kann es sich nicht aneignen. Es ist halt nur ausbaufähig.
Okay.
Genau. Und sie hat halt diese Eigenschaften und hat früher als Polizistin gearbeitet, hat aber ein kleines Gewaltproblem.
Okay.
Sie hat mal bei einer Verhaftung einen Mann windelweich geprügelt, der seine Frau krankenhausreif geschlagen hat. Oh. Und daraufhin wurde sie dann verklagt von dem Täter und der Täter, also ne, sie wurde dann verklagt und der Täter hat Recht bekommen und daraufhin hat sie ihren Job hingeschmissen, weil sie den Sinn darin nicht mehr gesehen hat und dass Täter dann auch freikommen und nicht die gerechte Strafe bekommen. Ja, und dann hat sie ihre Super-Recognizer-Fähigkeiten, die während der Polizeiarbeit aufgetaucht sind oder das klar geworden ist, dass sie das kann, hat sie weiter ausbilden lassen beim CIA und beim FBI und arbeitet jetzt als Freelancerin für die Polizei weltweit, aber hauptsächlich in Kopenhagen und auch nebenbei als Privatdetektivin.
Okay.
Ja, genau. Und sie ist halb Grönländerin. Aber nicht, also es war, dieses ganze Buch war schon ein bisschen so eine Reminiszenz an Fräulein Müllers Geschwür
von Schnee, weil ich es
einfach total geil finde. Also ich feiere damit einfach dieses Buch. Und sie ist allerdings nicht, stammt nicht von den Inuit ab, sondern von den Dänen oder norwegischer, also die nordische Einwanderergruppe in Grönland. Also sie ist eine sehr krasse Erscheinung, weil sie sehr groß ist und keine Pigmente hat in der Haut. Also sie ist kein Albino, aber sie ist sowas ähnliches und dementsprechend unterscheidet sie sich eben von den Ureinwohnern Grönlands extrem. Aber und sie ist, ihre Eltern sind gestorben, als sie, weiß gar nicht, 8, 9 war und sie kam dann sie ist in Grönland aufgewachsen, in Nuuk und sie kam dann als Adoptivkind nach Kopenhagen. Das ist so ihre Geschichte.
Ja. Mhm. Cool.
Genau.
Nee, du bist ja genau, weil du sagtest, also es kommt auch, kommen auch so ein bisschen mythologische Dinge vor, wahrscheinlich, also grönländisch dann, oder? Also wenn dann, wird es dann ja so richtig speziell. Also ich kann mir jetzt unter ehrlich gesagt unter grönländischer Mythologie auch nicht so viel vorstellen. Ich war tatsächlich zwar auch einmal in Grönland, ganz kurz, aber da habe ich, ich habe ja früher als Reisejournalistin gearbeitet und das war im Zuge einer Kreuzfahrt, da durfte ich auch mal zwei Stationen. Also das fand ich total spannend, aber da habe ich natürlich, jetzt bin ich nicht tiefer eingestiegen, muss ich sagen. Was ist denn so besonders da in der grönländischen Mythologie? Was gibt es denn da für Dinge, auf die wir uns da freuen können?
Das erste Buch spielt in Grönland auch schon, das zweite nicht, das spielt hier auf der Insel Mön, das behandelt die nordische Mythologie, und das dritte Buch spielt auch wieder in Grönland, denn er behandelt auch wieder die grönländische Mythologie, der dritte Band, der geht mehr so um Marits Hintergrundgeschichte auch, was ist passiert mit ihren Eltern und warum ist sie nach Kopenhagen gekommen und so weiter. Und so wie im ersten wie im zweiten Band geht es um die grönländische Mythologie. Und da bin ich drüber gestolpert, weil ich in einer Ausstellung war in Kopenhagen im Grönlandsfuß. Das ist so eine Begegnungsstätte für Grönländer, so ein bisschen so ein, kann man sagen, Gemeindezentrum, wo sich die Grönländer treffen, die in Kopenhagen wohnen. Und da war eine Ausstellung von einer grönländischen Künstlerin oder von mehreren über mythologische Figuren. Das war so gruselig, dass es mich gleich gepackt hat. Es war so schaurig, diese Figuren. Und dann gab es auch das Buch dazu zu kaufen, das haben wir gleich eingesackt. Und da war ich dann sozusagen, war klar, dass das mein Thema wird für den Thriller, der in Kopenhagen spielt. Und es gibt, also ich glaube, das bekannteste mythologische Wesen ist der Tupinak. Den hat man auch schon mal so in anderen Serien, ist ja einmal über den Weg gelaufen. Das ist eine Figur, die aus verschiedenen Materialien gefertigt wird, je nachdem. Also es ist ein Rachegeist, den man ausschickt, um Schaden anzurichten. Und man bildet ihn aus verschiedenen Materialien, bringt ihn zum Fluss, wartet, bis er wiederkommt. Und dann schickt man ihn aus zu dem, an dem man sich rächen will. Und sagt auch noch, was er tun soll, entweder Unglück bringen oder sogar den Tod. Und wenn derjenige, zu dem man ihn schickt, aber ein Schamane ist, also mehr spirituelle Kraft hat als du, kann er den sogar umkehren und zu dir zurückschicken. Also dieses Wesen, das fasziniert mich einfach. Dann gibt es noch den Kibitok. Das ist jemand, der sich aus der Gemeinde aus der Gemeinschaft absondert. Also die Inuit-Gemeinschaft war davon abhängig, dass alle zusammenhalten, alle zusammenarbeiten. Ist ja klar, in so einer harschen Natur, die einen von gleich auf jetzt umnieten kann, waren alle voneinander abhängig. Und da galt es halt als Tabu, sich abzusondern. Und das sind eben so Gestalten, die sich abgesondert haben von der Gesellschaft, von der Gemeinschaft, die weggegangen sind, die dann irgendwo im Eis leben und so ein bisschen als magisch gelten und denen man auch nicht begegnen möchte, wenn man draußen ist. Also diese zwei Wesen, das ist noch das, wo die Grönländer heute auch so ein bisschen dran, ich weiß, ich will nicht sagen glauben, aber was so in der Kultur noch zu sehen ist, auch wenn man da ist. Das ist schon sehr spannend.
Ja, klingt so. Aber das ist jetzt nicht zu verwechseln wie zum Beispiel irgendwie mit irgendwie Voodoo oder sowas, wo dann irgendwie quasi Figuren, so Puppen dann eben auch so manipuliert werden. Und jetzt ist mir nicht klar, sind das jetzt, also ich meine real in Anführungszeichen, aber du hast gesagt, die werden aus unterschiedlichen Materialien hergestellt und zum Fluss geschickt und dann woanders hin. Das hat mich erstmal so ein bisschen schon erstmal an die Voodoo-Puppe erinnert, aber dann bin ich irgendwie mental wieder abgebogen. Es klingt jedenfalls sehr spannend, aber.
Also es ist so, also der Tupinak ist sogar der Voodoo-Puppe recht ähnlich. Nur dass man nicht an der Puppe jetzt Dinge vollzieht, wie eine Nadel reinstechen und dann tut ihm der Arm weh, sondern dass man diese Figur aussendet, quasi als Rachegeist. Und das ist schon eine ähnliche Sache, denke ich. Man stattet diese Figur aus mit Attributen, wie man es möchte. Und man soll ja durch die Luft reisen, da muss ein Teil eines Vogels drin sein, soll er schwimmen, muss ein Teil eines Fisches oder eines Seehunds drin sein. Es hat auch wohl menschliche Bestandteile gegeben mit Haaren und Haut und anderen Dingen. je mehr menschliche Anteile, desto mächtiger und so weiter. Also das hat schon ein bisschen was von Voodoo-Figur. Haben ja viele Kulturen überein, dass sie ähnliche mythologische oder ähnliche Glaubensansätze haben. Und in dem Fall kann man das schon, denke ich, vergleichen. Das ist ähnlich, ja.
Ja,
Und die heutigen
auf jeden
Tupinak,
Fall.
die werden für die Touristen hergestellt. Die sind nur aus Knochen und Horn geschnitzt. Das sind dann so Figuren mit zwei Gesichtern, die Zähne fletschend und so. Und dann wächst denen noch irgendein anderer Kopf oder ein Tier aus dem Bauch und so. Das sind dann so die Touri-Figuren, haben dann die Inuit erkannt, aha, das kann man gut verkaufen. Da schnitzt man noch ein paar Sachen. Ich habe ja auch so ein Ding stehen, der passt auf mein Haus auf, wenn ich nicht da bin und hat auch bis jetzt gut funktioniert.
Ah, okay, und also du weißt, dass der nett ist. Also du weißt,
Ja,
dass der jetzt, das ist deiner, der ist nett, den kann man auch nicht so manipulieren, dass er sich dann gegen dich stellt und dann irgendwie, wenn
Ja,
du
ich
dann
hoffe
mal
mal.
wieder nach Hause kommst, dass der Okay, nee, also finde ich super spannend, ehrlich gesagt. Ja, coole Sache.
Ja, auf jeden Fall sehr
Man stolpert ja
inspirierend.
immer. Ja, man stolpert ja wirklich bei der Recherche und so über die erstaunlichsten Dinge, die man so findet. Warte mal, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, was ich jetzt eigentlich noch sagen wollte. Diese Schatten, genau, das neue Buch heißt ja Schatteneis. Und das ist ja, wenn diese Folge erscheint, ist es schon erschienen. Das Buch. Ja, wir haben das jetzt unser Zeitreiseding, weil wir ein bisschen vorher aufnehmen, liebe Leute. Das machen wir ja mal gelegentlich. Und genau, da ist ja also dieser Titel, der geht ja so ein bisschen von der Titeltypologie der beiden ersten Bände ab. Ja, der erste heißt ja Eiskalt Tod und der zweite heißt Rot Blut Tod. Warum hat der dritte Teil dann einen anderen Sound?
Tja, also
Stoppt da
weil
niemand?
auch da wurde es irgendwann schwierig mit diesem Dreiklang, genau wie bei Kalter Strand und so weiter. Da habe ich mir wirklich einen abgebrochen, ich hatte Blauland, Eisland, Blau, bla, irgendwie sowas. Also passte hinten und vorne nicht. Rache, Eis, irgendwas. Und dann dachte ich so, nee, vielleicht ist es auch, ich meine, in Anbetracht, dass man vielleicht noch ein viertes oder ein fünftes schreibt, ist es vielleicht besser, wenn wir davon mal weggehen. Weil ist schwierig. Und dann fiel mir eben ein, was Schatteneis. Dann habe ich mal geguckt, ob es den Titel schon gab. Den gab es noch nicht. Wunder. Habe es dem Verlag vorgeschlagen und die fanden es super. Und ich habe auch gleich mitgeschickt, wollen wir vielleicht auch das Cover so und so gestalten mit Eis vorne und ne. Und da fanden sie die Idee gleich sehr gut und dann hat der Cover-Designer gleich an die Arbeit gemacht und hat dann dieses schöne neue, jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, modernere Cover draus gemacht, weil die anderen sind, ich finde die anderen auch super, aber sie sind halt so ein bisschen, also es ist anders. Also es hat jetzt ein neues Outfit und das der erste Band, Eiskalt Tod, kommt jetzt dann zeitgleich raus mit dem Schatteneis am 13. Mai, glaube ich. Ja, ich kriege das Datum mal nicht, also vor, also
13.
ne,
Mai, ja.
Ist ja schon
Ja.
raus.
Ist schon raus. Ist übrigens
Okay,
der
also
gleiche
es kam
Termin
am
wie meine
13. Mai raus.
Ozeanschwimmerin. Genau.
Oh, super, cool. Da können wir
Ja,
Buchgeburtstag
wir haben
feiern.
am selben Tag, genau, am selben Tag Buchgeburtstag,
Genau, und das Eiskalt Tod bekommt auch ein neues Cover, weil es als Taschenbuch jetzt dann erscheint. Und das bekommt auch ein Facelift, wie man so schön sagt.
Ja.
Genau.
Cool. Sehr cool.
So.
Ja, nee, also ich finde das finde ich ja immer spannend, weil dann, ich weiß nicht, ob es im Krimi-Bereich, ob da die Leserschaft auch so krass drauf ist, aber ich weiß, im Romance-Bereich, und auch im Fantasy-Bereich, da ist, glaube ich, am allerschlimmsten, wenn da innerhalb einer Reihe der Coverlook geändert wird. Dann drehen die Fans ja völlig durch und also kaufen dann entweder die neuen Teile nicht oder verkaufen die ersten Teile auf irgendwelchen Plattformen, um sich dann alle in dem neuen Look zu kaufen. Und wenn der
Das
Verleih
wäre die
sagt, ja,
bessere
haben wir jetzt gemacht,
Variante.
wir ändern jetzt aber doch nur die neuen Bücher und sowas und dann laufen die völlig amok. Also ist das, ich glaube, das ist unter den Krimi-Lesern ist es nicht ganz so krass, oder? Ich weiß es nicht, kenne ich mich nicht so gut aus.
Ja,
Also
im Krimi-Bereich ist eher pragmatisch, da zählt der Inhalt.
Ja.
Hoffe ich mal. Wir werden sehen.
Ja. sag mal, ganz anderes Thema oder so am Rande. Du bist ja ganz oft auf den Crime Cruises mit dabei, mhm, und hast bestimmt da auch schon deinen Tom Skagen gelesen. Wie verträgt sich Tom Skagen, der Angst vor Schiffen hat, auf der Crime Cruise? Also der hasst er dich nicht dafür?
Ja, also wir haben beide eine Seekrankpille genommen. Nein. Das Lustige ist, dass mir die Idee zu Skagen 4 auf der Crime Cruise gekommen ist.
Aha,
okay. Okay.
Man hat ja dieses also die Crime Cruise, um das kurz zu umreißen, ist ein Krimi-Festival auf dem Nordatlantik. Das geht los in Hirtshals in Dänemark und dann man fährt los mit einer Fähre, die heißt Norröna und gehört einer färingischen Reederei und die fährt dann nach Tórshavn auf die Fähre und von da aus weiter nach Island und dann auf dem Weg zurück wieder nach Tórshavn und wieder nach Hirtshals und das Ganze in einer Woche und man kann als Gast dort viele Autoren erleben, die lesen. Wir haben Polizeibeamte an Bord, die Fingerabdruck zeigen, wie man Fingerabdrücke nimmt, oder Rechtsmediziner, die aus ihrem Leben und ihrer Arbeit erzählen, und ganz viele, oder Richter und Rechtsanwälte und wirklich viel, viel tolle Leute zum Anfassen, die ein richtig, ja, sehr breites Programm, für jeden was dabei. Und dann schaukelt man so da vor sich hin. Und ich werde ja dann doch auch ein bisschen seekrank und musste dann aus Skagen 4 lesen. Aber Skagen 4 ist eben entstanden, dass wir morgens, den einen Morgen läuft man in diesen isländischen Fjord ein und das ist einfach so ein erhebender Moment. Die Sonne geht gerade auf und diese Pastellfarben und Schnee liegt auf den Bergen und es ist so, es ist wirklich unglaublich. Und dann sieht man da linker Hand so Höfe mitten im Nirgendwo, die Berge türmen sich dahinter auf und die Lava, diese erkaltete da, und es ist wirklich beeindruckend. Und da ich vorhatte, es sollte schon in Island spielen, auf einer Schaffarm, und da dachte ich mir, ja, dann ist das jetzt der Schauplatz. Mhm. Und man soll ja auch mal das nehmen, was man schon mal gesehen hat.
Ja,
ich war zwar schon früher mal auf Island, aber genau, da konnte ich mich, das ist schon 20 Jahre her, da konnte ich mich nicht mehr so genau dran erinnern. Und dann habe ich das jetzt so gleich genutzt, dass es dann eben in der Nähe von Seyðisfjörður spielt, wo die Fähre dann immer anlegt. Genau.
Ja.
Und ich hatte dann die Ehre, auf Skagen 4 vorzulegen, lesen, genau, während wir 8 Meter hohe Wellen hatten. Das Wasserglas auf dem Tisch hin und her so rutschte. Ja, also ich hatte die Seekrankpille drin, damit ging es dann ganz gut. Aber Tom Skagen war bestimmt nicht glücklich. Aber in dem Buch selber überwindet er quasi seine Angst auch nur so ein bisschen.
Das ist natürlich auch nicht schlecht.
Ja.
Man muss ja auch mal irgendwie seine Traumata gelegentlich überwinden. Allein schon, um Platz für neue zu schaffen. Das ist ja sonst.
Jetzt müssen wir Neues ausdenken.
Ja. Ach, da fällt dir was ein. Bin ich zuversichtlich. Darf ich noch mal jetzt irgendwie ein bisschen, wie soll ich sagen, lieblichere Gefilde abbiegen? Also wer nicht so krimi-affin ist, der verbindet ja unter anderem mit Skandinavien, also ich meine, sämtliche IKEA-Besucher oder sowas werden es ja auch kennen, hier Midsommar. Midsommar ist ja das ganz große Ding. Ist das nicht nur in Schweden bei IKEA so, sondern bei wahrscheinlich in ganz Skandinavien, oder? Da wirst du ja auch ein paar tolle Geschichten erzählen können.
Also ich war einmal zum Midsommar in Schweden. Da sind wir gerade angekommen an dem Abend und es war niemand auf der Straße. Es war fast ein bisschen gruselig. Es war hell, noch um, also nicht 10 Uhr abends, und kein Mensch war auf der Straße. Und wir so, ja, wo feiern die denn jetzt dieses Midsommar? Ich sehe das überhaupt nicht. Bis wir dann gehört haben, dass das am nächsten Tag erst stattfindet, dann eher so im kleineren Rahmen, wo sie dann sich treffen, um diese Midsommar-Stonga da rumtanzen und Lieder singen und ein bisschen Kuchen essen und Kaffee trinken, dass das gar nicht so wild gefeiert wird, wie ich mir das jetzt immer vorgestellt habe.
Ja, so habe ich mir das auch vorgestellt.
Das ist so, wie sich die Chinesen halt die Deutschen vorstellen. Immer mit Lederhosen und einer Maß in der Hand sozusagen. Ja?
In dem Klischee erlegen, genau, ist so. Und die Midsommar, die ich miterlebt habe jetzt mehrfach, die sind dann hier in Dänemark. Das ist dann der Sankt-Hans-Aften, heißt das. Mhm. Und das ist immer der Samstag oder Sonntag nach. Ich schlag mich jetzt nicht, das ist, glaube ich, falsch, nach dem 21. Juni oder so. Mhm. Egal, es ist irgendwie immer.
Also
irgendwie
ich habe recherchiert, dass es immer am 23. Juni ist. Also, aber wenn du sagst, es ist immer ein Samstag, dann ist wahrscheinlich irgendwie der Samstag nach dem 23., oder?
Genau, genau, dieses Jahr St. Hans am 24. und ich glaube, man feiert, ich kriege es jedes Mal wieder nicht hin, am 27. dann oder so. Okay. Und dann wird, dann gibt es so am Strand, wird dann zum Beispiel ein Riesenhaufen Holz wie bei uns Osterfeuer aufgeschichtet. Mhm. Noch ganz politisch unkorrekt wird dann die Hexe verbrannt, wirklich so als Figur mit dem Kleid. Bei uns dann nicht mehr erlaubt, glaube ich. Und dann wird auch gesungen und getrunken und man freut sich des Lebens. Genau, also das ist dann hier in Dänemark eher so ein bisschen so, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe.
Okay.
Ja, also das ist schon mal auch hier dann auch in einer größeren Runde tatsächlich.
Ja, sehr schön. Und bietet Midsommar auch Potenzial für Crime? Also ich meine, es gibt ja da diesen fiesen, also den ich natürlich nicht gesehen habe, diesen Horrorfilm.
Ich schon, er ist sehr traumatisierend. Gucke
ich
nicht.
Ja. Nee, mache ich ganz bestimmt nicht.
Ja, also schon, natürlich bietet das. Ich mag ja auch mal so kontroverse Dinge. Ne? Es ist halt Sonne, es scheint, es ist lange hell hier auf Möhn dann bis 11. Es ist dann hell. Natürlich in, weiß ich, Nordnorwegen geht die Sonne nie unter. Das ist natürlich sehr lieblich, aber ich mag ja sowas, wenn man das dann so konterkariert mit einem bösen
natürlich.
Mord. Genau, ja, also das geht schon.
Ja, aber wo versteckt man oder wie versteckt man dann die Leiche, wenn es mal hell ist?
Ja, im Feuer natürlich, also in dem Haus, würde ich jetzt vorschlagen, aber es gibt bestimmt auch ein paar andere Möglichkeiten.
Ja.
Ja, das, ne, aber doch mit dem Feuer ist clever. Also das kann dann aber nicht kalt heißen. Das müsste ja dann irgendwie heiß-kalter Midsommermord. Wie auch immer. Nein, gut. Also du musst ja selbst deine Titel ausdenken.
Ich glaub,
also,
da arbeiten wir nochmal dran.
Ja, genau.
Ja. Das ist ja sehr spannend. Kalter Hans, genau. Ja, und dann sind wir gleich bei kaltem Hund und dann machen wir doch wieder irgendwie einen klassisch deutschen Cozy Crime. Nee, nein, das lassen wir mal schön sein. Sag mal, du bist ja auch, glaube ich, eine mörderische Schwester und im Syndikat. Genau. Bist du auch mit echten skandinavischen Krimi-Autorinnen und Autoren verbandelt oder bist du, gibt's da keine Connection? Das würde mich nämlich auch mal interessieren, wie jetzt mal so hier ein, na gut, Henning Mankel kennst du vielleicht nicht, aber dänischen Krimi-Autor, der sagt, ja, was schreibt denn da die Anne?
Ja, also leider bin ich da nicht so verknüpft. Also ich kenne noch eine andere liebe Autorin, die auch eine Deutsche, die in Kopenhagen auch lebt und da auch schreibt. Und dann noch eine chinesischstämmige Autorin, die auch als 12-Jährige nach Dänemark ausgewandert wurde mit ihrer Mutter und auch Krimis schreibt. Also daher kenne ich so ein bisschen, weiß ich ein bisschen, wie die Literaturbranche hier tickt. Aber ich hoffe, dass sich da jetzt demnächst noch mehr auftut, weil mein Verlag, der Gemeiner Verlag, wurde ja jetzt aufgekauft von Saga Egmont. Das ist ein großer Verlag in Kopenhagen. Da stelle ich mich auch dann bald mal nochmal direkt vor und wer weiß, was es da so dann
vielleicht geht es ja dann richtig ab.
Ja, mal sehen, ne? Bin gespannt.
Ich will es für dich
ja
machen.
Aber dann muss das Öl weg.
Ja, endlich.
Ja, ja, genau.
Die verstehen mich dann endlich. Ja.
Ja. Obwohl ich kriege mal mit, dass hier auf der Insel sehr viele Schriftsteller wohnen. Die kenne ich aber irgendwie alle nicht. Vielleicht sollte ich hier mal einen Stammtisch einrichten. So ein Outpost von
genau,
vom
plötzlich
Syndikat
kommt Josie Adler Olsen um die Ecke und dann.
Ja, genau. Ja.
Ja, sehr, sehr, sehr cool. Ich hätte noch eine letzte Frage, die jetzt aber eigentlich nicht dein alter Ego, sondern deinen Klarnamen betrifft. Da hast du ja durchaus auch einen skandinavischen Roman geschrieben. Wollen wir darüber noch reden oder wollen wir das außen vor lassen?
Gern. Es geht ja jetzt, glaube ich, nicht nur um Skandi-Krimi, sondern Skandi allgemein, oder?
Aber
ja, genau.
Das geht um Skandi allgemein. Das ist ja, glaube ich, dein erster. Und es geht, genau, vor allen Dingen geht es um dich. Und das ist ja jetzt hier diesmal. Wir haben dich ja nicht nur so als Dekoration eingeladen, sondern das ist ja tatsächlich dein erster, wenn ich das richtig herausgefunden habe, dein erster Roman unter deinem echten Namen, also als Annette Strohmeier. Und der ist ja auch sehr persönlich, wenn ich das richtig mitgekriegt habe.
Das
magst du uns
so
mal
genau.
zu die Frau und der Fjord irgendwie ein bisschen was erzählen?
Ja, gern. Ich meine erstmal, dass es spielt in Nordnorwegen auf den Lofoten. Da ich dann endlich die Legitimierung hatte, Dinge in Skandinavien spielen zu lassen, nach zig Büchern, habe ich mir gedacht, so jetzt spielt das auch da. Und die Geschichte hat eben den persönlichen Hintergrund, dass mein Mann damals, das ist jetzt schon 6 Jahre her, in Kopenhagen leider plötzlich verstorben ist an Krebs. Und das war sehr schlimme Zeit. Das war auch gerade Beginn Corona. Das war 2020 im März, genau zum ersten Lockdown auch in Dänemark. Und es war das totale Chaos für mich. Ich musste zurück nach Deutschland ziehen und so weiter und so fort. Und dann hat das alles wie so ein Rattenschwanz hinter sich hergezogen. Und um dieses Trauma, was ich da eigentlich erlitten habe, zu verarbeiten, hatte ich eine Reise ans Nordkap gemacht, ganz alleine, auch 2020 im Sommer, habe ich einfach meine Sachen gepackt. Ich hatte die Idee auf dem Weg zum Supermarkt, habe gedacht, was ist, wenn du jetzt einfach losfährst und so weit fährst nach Norden, wie du kannst, nämlich bis ans Nordkap und da, wo ich eigentlich auch mit meinem Mann immer mal hin wollte. Und meine Freundin hat gesagt, bist du bescheuert? Und gesagt, nee, ich mach das jetzt. Und dann habe ich mein Auto umgebaut, dass ich hinten drin schlafen konnte. Und bin, als dann sozusagen die Fähren, also als der Lockdown zu Ende war und man wieder Fähren buchen konnte, habe ich als erst eine Fähre gebucht und bin dann losgefahren an dem Geburtstag meines Mannes. So. Cool. Und diese Reise war hart, weil ich wollte die erste Woche jeden Abend umkehren. Aber dann passierten so nette Dinge am Wegesrand, wie dass mich Leute ansprachen, was ich auf dem einen Campingplatz war. Saß ich da und habe fast vor mich hingeheult und dann kam ein Mann und meinte, möchtest du Forellen? Und ich so, boah, warum nicht? So, ich fahr jetzt mal los und fange welche. Gut, dann waren wir erstmal 2 Stunden weg, haben wieder mit einer Tüte voll Forellen. Wie viel willst du denn? Ich so, boah, weiß ich nicht. Hat er mir so ein paar so direkt kreditiert und ich so, wie soll ich jetzt machen? Also hier einfach im Topf mit Öl und Pfeffer und Salz und lass dir schmecken. So. Dann habe ich das gemacht und dann war ich fertig. Dann kam er mit seinen Kumpels, das war so ein älterer Herr, und einer Flasche Schnaps. Und dann haben wir uns da an den See gesetzt und haben geredet. Er war mit seinen Kumpels auf Fischtour und ich halt alleine. Und dann haben wir unsere Geschichten erzählt. Lustigerweise war einer von denen mit dem Autor befreundet, der Varg Veum geschrieben hat aus Bergen. Also auch wieder lustig. Verrückt. Und der eine war Richter gewesen und der andere war Lehrer und so. Die waren alle pensioniert. Und das war so eine tolle Begegnung. Unter anderen, vielen anderen Begegnungen, die ich hatte, dass ich gesagt habe, wenn du jetzt aufhörst und umkehrst, dann erlebst du das alles nicht.
Ja, okay.
Und dann ist das auch so ein bisschen eine Kapitulation. Ich wollte ja weiter reisen. Ich bin vorher unglaublich viel gereist mit meinem Mann. Also es wird jetzt auch eine längere Geschichte. Ich versuche es zu kurz zu machen. Ich war noch nie alleine gereist und ich dachte, wenn ich das jetzt nicht mache, dann kannst du nie wieder reisen. Weil dann bist du ja immer abhängig davon, dass jemand mitkommt. Also habe ich die Zähne zusammengebissen und bin weiter nach Norden gefahren. Da bin ich dann auch auf den Lofoten gelandet und habe mich da für 5 Tage eingemietet, um ein bisschen Pause zu machen und bin rumgewandert und es war immer noch schwer und ich habe viel geweint und so weiter und bin dann in diesen Fjord rein, wo dieses eine einsame Haus stand. Und das war ein unglaublich beschwerlicher Weg über Stock und Stein. Ich war fix und alle und dachte, wenn ich jetzt den Knöchel breche, dann war's das.
Ja, okay.
Das ist keine Sau. Und dann saß ich da, bin ich noch den Berg hochgeklettert und die Wolken hingen tief und ich hatte echt Angst irgendwie, ich weiß nicht. Und dann saß ich da und dachte, das ist eigentlich irgendwie, was wäre, wenn man da unten jetzt wohnen würde? So. In diesem einen Häuschen, so ganz ab von allem. Und da war so ein bisschen so die Idee geboren von der Story. Und die Geschichte spielt auch genau in diesem Fjord. Den gibt es tatsächlich. Ich habe nur ein Ding geändert, dass vorne ist original eigentlich eine Brücke über den Fjord, über diesen Engpass. Und ich habe es dann im Buch zu einem Tunnel gemacht, dass man die Brücke nicht sieht. Genau. Und ja, dann bin ich in Nordkap gefahren und wieder zurück und war froh, dass ich das alles unternommen habe, weil es mir sehr viel bedeutet hat. Das war Therapie und alles auf einmal und das Beste, was ich wirklich machen konnte. Und dann dauerte es aber nochmal bestimmt 2 Jahre, bis die Idee wirklich in mir gewachsen war und ich auch mich fähig fühlte, das zu schreiben, weil natürlich in dem Buch landet Groh, das ist quasi ich, in diesem Fjord. Sie ist Erdölgeologin, also hat für große Erdölfirmen gearbeitet und Dann ist ihr Mann verstorben und sie zieht sich dann zurück von allem, also von der Welt quasi, in diesen einsamen Fjord, um ihre Trauer zu bewältigen. Mhm. Und ich brauchte ein bisschen, um das schreiben zu können, auch reinzugehen in meinen Schmerz, um das zu beschreiben. Mhm. Und das Buch habe ich zur einen Hälfte in Deutschland geschrieben und zur anderen Hälfte auf den Lofoten. Habe ich mich eingemietet einen Monat lang mit Blick auf das, was ich groß sieht. Also ich war nicht in dem Fjord leider, aber unten in so einem Haus, was auf den Hafen, auf die Berge geguckt hat. Und ich wollte riechen, was sie riecht und sehen, was sie sieht und fühlen, was sie fühlt. Und es war nicht leicht, das da zu schreiben. Da hatte ich auch wirklich Krisen oder eine große Krise noch alleine da oben. Aber ich habe es dann wirklich auch da fertig geschrieben. Und dann habe ich es nochmal lange liegen lassen, weil es einfach so ein persönlicher Text war. Ich hatte auch keinen Vertrag vorher, also ich wollte mich da überhaupt nicht unter Druck setzen lassen. Und als ich es dann nochmal bearbeitet habe, ist dann meine Agentin gegeben und die war natürlich hin und weg, meinte, das ist genau das Thema, was gerade gesucht wird, und hat es angeboten an einem Freitag und am Montag hatte ich ein Angebot von Rowohlt für ein Hemd, genau. Und dazwischen war noch die London Book Fair, also die waren auf der London Book Fair und haben es trotzdem gelesen, mehrere Leute Hammer, da und haben sofort gesagt, wir nehmen das Ding. Und da war ich natürlich wirklich, bin ich auch direkt in Tränen ausgebrochen, als meine Agentin mir das erzählt hat. Und dachte so, ja, das ist jetzt der würdige, es ist kein Abschluss, aber es ist eine Würdigung dessen, was mir passiert ist und mein Mann und so weiter. Und das, ja, also das hat das so abgerundet und für mich dann auch zu einem positiven, ich sehe auch in dem ganzen Schlimmen, was passiert ist, auch viel Positives. Ich habe mich da unglaublich, bin da unglaublich dran gewachsen. Wenn das nicht passiert wäre, wäre ich wahrscheinlich immer noch, hätte Angst, Fremdsprachen zu sprechen und so, ne? Und jetzt klapper ich halt auf Dänisch daher und es ist mir egal, ob es erstmal richtig ist oder nicht. Also ich habe viel, viel gelernt aus der Sache. Mhm. Genau, und so ist dieses, ist das die Geschichte dieses Buches. Ja. Also einmal diesen Ort zu entdecken und dann die Story dahin zu verorten. Und da, ja, das zu Papier zu bringen. Ich wusste auch nicht, ob das mir gelingt, aber es ist gelungen. So.
Ja, die Rezensionen sind ja gesagenhaft. Die sind ja wirklich alle ganz toll. Also die Leute sind ja da auch sehr, sind ja auch sehr berührt davon. Also das finde ich auch, also das merkt man schon.
Und das berührt wiederum mich. Also ich war bei manchen Lesern der Rezension wieder auch zu Tränen gerührt, weil die das auch so zusammenfassen konnten, wie ich es wiederum nicht geschafft hätte. Also das fand ich wirklich, wirklich, also ein paar Sachen, ein paar Formulierungen bei, wo ich dann jedes Mal Tränchen im Auge habe.
Das ist cool, wenn dann sowas genau dabei rumkommt, dass man einfach merkt, die haben das verstanden, was ich wollte. Ja,
das genau. Und auch das... Wo sie meine Worte so loben, selber so tolle Worte dafür finden, wirklich. Also da war ich auch dann wirklich gerührt.
Ja. Toll. Und wie siehst du es, wird es weitere Annette Strohmeier-Romane geben? Also ich meine, es muss vielleicht nicht immer ein Partner sterben dafür, aber...
Nee, das hoffe ich mal nicht. Es wird einen zweiten Roman geben, an dem ich auch gerade aktuell arbeite. Auch bei Rowohlt, und der spielt auch wieder in Nordnorwegen, hat aber ein ganz anderes Thema, und zwar eine Freundschaft zwischen zwei sehr ungleichen Frauen, einer jüngeren und einer älteren Dame, die beide einen ganz anderen ethnischen Hintergrund haben. Die eine ist Sami und die andere ist ein deutsches Kind. Ich erzähle viel über den Krieg oben in der Finnmark, über den Zweiten Weltkrieg, wo die Deutschen sehr, sehr krass gewütet haben, eigentlich alles vernichtet haben da oben. Und da bin ich auch selber in die Recherche sehr tief eingestiegen und war selber sehr überrascht, weil ich nichts davon wusste, was da oben passiert ist. Und was auch uns Deutsche einfach betrifft. Also wir haben zum Beispiel auch wir haben da oben verbrannte Erdetaktik betrieben und haben alles niedergebrannt. Es stehen, glaube ich, nur noch 3-4 Originalgebäude, alles andere ist vernichtet worden. Und damit haben wir auch der samischen Kultur zum Beispiel noch einen letzten Todesstoß gegeben, weil wir auch deren Sachen komplett vernichtet haben. Ja. Und das ist schon sehr interessant, dass wir nicht nur die Norweger dazu beigetragen haben, sondern auch wir. Und, das sind die Hintergründe, die ich da dann beleuchte. Und der Roman wird dann rauskommen Mai 27. Ja, genau.
Jo. Ja. Sehr cool. Ja, da können wir uns ja auf einiges freuen. Kommt ja reichlich, also jetzt im frisch erschienen am 13. Mai, ich kann mir dieses Datum sehr gut merken, Schatteneis, und wann kommt der fünfte Tom Skagen?
Ja, Ja, der muss sich leider anstellen. Ne? Jetzt kommt ja erstmal der Roman und dann ist die Deadline November. Dann kann ich mich erst dran setzen, um den 5. Fall von Skagen zu schreiben. Okay. Der kommt dann erst 2028, weil die Vorlaufzeit halt leider so lange ist. Also geduldet euch. Ich weiß, da sind Leute, das... die fragen schon. Es kommt. Und ich liebe Tom Skagen auch. Und
Das wird schon passen. Weitergehen.
Ja, sehr gut. Und bis dahin können sich die Leute ja mit den anderen Büchern trösten. Das ist ja, glaube ich, auch noch eine schöne Alternative. Ja, wunderbar. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Absolut.
Ich danke euch auch für die Einladung.
Ja, war uns ein Vergnügen. Liebe Leute, für alle, die noch ein bisschen tiefer in das Thema Anne oder Annette einsteigen wollen, wir haben sie vor einigen vielen Folgen, ich glaube vor 2,5 Jahren, ich habe die Folgennummer gerade nicht im Kopf, schon mal interviewt zu einem ganz anderen Thema, nämlich zum Thema Writer's Room, und das werde ich auf jeden Fall in der Folgenbeschreibung da nochmal verlinken, dann könnt ihr euch da auch nochmal reinklicken. Das war nämlich auch ein ganz spannendes, ein total anderes Thema. Ein bisschen aus deinem früheren Leben, glaube ich, kann man sagen.
Ja, nee, ich hatte jetzt ja aktuell auch ein Partnerprojekt mit einem Autor aus meinem Kollegen aus Hamburg, dem Erik Niemann. Mit dem habe ich auch zusammen ein Buch geschrieben. Also es ist immer noch so, mache ich das immer mal gerne wieder.
Ja. Okay. Mhm.
Dann ist es ja nach wie vor super aktuell, also könnt ihr dann auch nochmal weiterhören, wenn ihr von Annette nicht genug kriegt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, satteln wir unsere Pferde, reiten in den Sonnenuntergang
so
und freuen uns auf
Du könntest zur Noten
Seehund
satteln.
Ja,
ja, genau.
Tschüss.
Dann war's für mich.
Bis bald. Tschüss.
Moment. So einfach will ich das jetzt hier nicht zu Ende gehen lassen, liebe Karin, weil, naja, und auch ihr Lieben, ihr wisst ja, dass wir immer zeitreisemäßig unterwegs sind, und es begibt sich also, dass ich tatsächlich eins der Bücher, über das wir gerade eben gesprochen haben, weil es mir so gut, also weil das so gut anmoderiert wurde letztendlich, auch direkt mal reingezogen habe, und weil wir ja Intro und in diesem Fall jetzt auch Outro erst so kurz vorher aufnehmen, bin ich schon so gut wie fertig, und das muss ich euch natürlich gleich noch mit auf den Weg geben, weil das wäre ja ganz gut, wenn gleich noch die Empfehlung oder womöglich nicht Empfehlung kommt. Nein, ihr braucht keine Angst zu haben. Also es ist tatsächlich so, du hattest ja gesagt, Karin, die Sache mit wie hieß es, Gunpoll oder so, das wäre durchaus etwas, was du dir noch vorstellen könntest, wohingegen Marit Rauch-Iversens Romane eher vermutlich bei dir auf, weiß ich nicht, das mache ich lieber nicht stoßen, weil du, weil ja
Anna
auch
halt
sagte...
Ich kann halt nicht so gut mit zu gruselig, das ist so
deswegen
mein
deswegen habe ich das jetzt
Ding
mal ausprobiert, und ich habe ja das Glück gehabt, dass es bei Tolino die Dinger tatsächlich gerade, oder bei Thalia vielmehr, gerade im Doppelpack gibt, die ersten beiden, weil demnächst ja das dritte rauskommt anscheinend.
Das ist ja cool.
Und dann habe ich mir natürlich alle beiden gegönnt und bin jetzt mit dem ersten so gut wie fertig, und ich kann euch sagen, alter Däne, nicht alter Schwede.
Also, alte Grönländerin, die ist doch,
auch das, also es spielt allerdings in Dänemark. Und zwar, ich weiß jetzt gerade nicht genau, in welchem Jahr, aber das ist ja eigentlich auch wurscht, aber auf jeden Fall in einem der fiesesten Winter, die man sich für Dänemark irgendwie so vorstellen könnte, mit quasi arktischer Kälte und ständig irgendwie neuem Schnee und allem drum und dran. Und ich kann also auf jeden Fall schon mal sagen, was sie grandios hingekriegt hat, war, wie ich mich da also in die Szenerie habe einfühlen können, weil also mir ist die ganze Zeit kalt. Auch wenn ich noch nie in Dänemark war und das natürlich auch alles immer mit Ortsnamen verbunden ist, die ich ja kaum aussprechen kann, aber irgendwie ich fühlte mich da angekommen total. Ja, und auch die Leutchen da haben eine sehr interessante Dynamik miteinander. Man kennt es ja so, dass also es gerne mal so gemacht wird, dass dass Leute, die alle so ihre eigene Agenda haben, irgendwie zusammengeschmissen werden und keiner traut dem anderen. Es ist hier ähnlich, aber eigentlich eher deswegen, weil da ist ein Neuer dabei und er wiederum weiß nicht, wie er die einschätzen soll. Sie wiederum wissen nicht, wie sie ihn einschätzen sollen. Und weil nun gerade eben so viel zu tun ist, schaffen sie es einfach nicht, sich mal miteinander irgendwie vorher so ein bisschen zu bequatschen. Und deswegen ist da also ein ziemliches Misstrauen hin und her. Und jeder versucht dann aber trotzdem irgendwie sein und ihr Bestes zu tun. Und also da ist eine richtige Geschwindigkeit drin, sehr kurze Kapitel, dafür auch sehr viel. Ich glaube, ich bin jetzt gerade bei Kapitel 71 oder so.
Ja, Wahnsinn, da möchte ich keinen Buchsatz machen dafür.
Ja, es war, und also das Tempo geht zum Schluss noch hoch. Ja, wow. Also dementsprechend da ist richtig was am Start. Und also ich weiß nicht, Karin, es könnte sein, dass du es abkönntest. Es ist zwar ziemlich kranker Scheiß, der da passiert, aber es ist nicht so dieses super Psycho sonst wie was. Also dass da irgendwie so dieser Grusel auf die Spitze getrieben wird. Es bleibt wirklich Krimi-Thriller technisch. Und aber handwerklich echt gut. Ich kann die Leute, also die eine geht mir ein bisschen auf die Nerven, aber auch das kann ja einfach sein, weil ich denke mal, sie ist schon zu Beginn der Geschichte ziemlich überarbeitet, ist aber so eine absolute Perfektionistin und auch das ist ja einfach, ja, das ist eine Type, ja. Also geht super, fluffig könnte ich jetzt nicht sagen, aber sehr flüssig zu lesen, weil wenn ich es schon mal schaffe, innerhalb von so kurzer Zeit zwischen unserem Interview und dem, was wir jetzt gerade aufnehmen, dieses Buch quasi durchzukriegen, was um die 400 Seiten hat, dann muss es schon was sein.
Ja, sagenhaft. Also ich bin sehr beeindruckt, lieber Christian, und ich habe jetzt auch Lust bekommen, es zu lesen. Vielleicht werde ich es einfach tun. Also du
es durchaus mal ausprobieren.
Ja.
Ich glaube, es tut also zumindest dir nicht weh.
Okay, gut. Also, aber du weißt, ich bin ganz zart beseitet.
Ja, dann also ich meine, die diese Tupilat, die sind natürlich, also das sind ja diese, wovon Anne schon gesprochen hat, diese quasi Rachegeister, die aus verschiedenen Materialien zusammengesetzt werden.
Ja, 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 ja.
In diesem Fall aus, naja, menschlichen Materialien unter anderem. Aber es ist, ich finde, es ist jetzt nicht so breit getreten, sagen wir mal, dass man sagt, man wartet jetzt knöcheltief in irgendwelchen Dingen, in denen man nicht warten möchte.
Okay.
Es ist spannend, aber nicht so super psycho ätzend. Also du solltest da gerne mal reinlesen, würde ich sagen.
Okay, also ich werde mich trauen. Das wird meine nächste Mutprobe werden.
Yes, und genau, so
dann schauen wir doch mal.
Genau, und dann kannst du mir auch mal sagen, also erstens, ob ich dich jetzt vollkommen falsch eingeschätzt habe und zweitens, ob du es ähnlich siehst, ja, dass du die Leute nachvollziehen kannst und eben auch Szenerie und alles drum und dran. Wäre ja mal interessant, dann hätten wir mal wieder so einen kleinen Abgleich.
Ja, das machen wir.
Jo.
Also, dann haben wir es aber jetzt dann doch geschafft für heute.
Jetzt haben wir es aber wirklich geschafft.
Dann, genau, ihr Lieben,
und deswegen drücke ich hier nochmal auf den Knopf.
Genau, seid ihr jetzt hochoffiziell entlassen.
Yes.
In den Feierabend oder wann auch immer ihr hört. Und in 14 Tagen gibt es eine, ich wollte sagen Solo-Folge, aber wir sind ja zu zweit, also eine Duett-Folge.
Solo für zwei. Gibt's einen Film
zu? Solo für zwei. Ja, absolut. Und dann werden wir über unsere jeweiligen Urlaubsabenteuer quatschen. So, da freue ich mich schon drauf.
Macht's
also,
gut.
Bis bald.